Gut, ihr Lieben. Jetzt ist die Mittagspause vorbei. Da ist normalerweise so eine gewisse Delle und wir werden ein bisschen träger und müder. Und ich werde mich bemühen, dem entgegenzuwirken, indem ich jetzt ein bisschen praktischer und lebensnaher spreche als in der vorigen Einheit. Das war ein Witz, Leute. Ja.
Ich habe gedacht, noch lebensnah.
Meine Frau sagt auch, ich soll meine Witze kennzeichnen. Die Leute verstehen meine Ironie nicht.
Genau.
Als ich Lehrer in der Bibelschule war, haben die Bibelschüler mir eine Krawatte geschenkt. Mit zwei Lampen und einer Fernsteuerung in der Tasche. Und wenn es ein kleiner Witz war, dann hat es rot geblinkt. Und wenn es ein größerer Witz war, dann hat es doppelt geblinkt. Allen Ernstes. Fand ich genial, die Idee. Weil ich ihnen gesagt habe, meine Frau sagt, ich soll meine Witze kennzeichnen. Okay, dann haben sie diese Krawatte mir geschenkt. Also, jetzt sprechen wir in diesen Einheiten in Teil 3 und in Teil 4 über Beziehungen. Wir sind bei gesunde Gemeinde. Und gesunde Gemeinde kennzeichnet sich durch gesunde Beziehungen. Und in diesem Teil 3 geht es um einen besonderen Aspekt von Beziehungen und am Sonntag dann noch um einen weiteren allgemeinen. Jetzt will ich sprechen über eine ganz wichtige Form von verbindlichen Beziehungen und das nennt die Bibel Jüngerschaft. Jüngerschaft. Natürlich, in der kurzen Zeit kann ich nicht so viel darüber bringen. Ich habe eine 10-teilige Serie und jede Einheit ist so 1 bis 1,5 Stunden. Das heißt also, sind fast 15 Stunden oder so über Jüngerschaft. So, das ist jetzt nur so ein kurzer Einblick und so eine Übersicht oder so eine Zusammenfassung. Und wen das mehr interessiert, der kann sich dann auf Audio oder Video dann diese Serie anschauen. Eine heißt Macht zu Jüngern und die andere heißt Jüngerschaft leben. Da kann man dann viel tiefer in das Thema einsteigen. Wenn wir uns Jesus und seinen Dienst anschauen, dann verstehen wir eigentlich, es geht ihm um Jünger. Es ging ihm nie um Leute, die ihn gut finden, um Gottesdienstbesucher, Mitarbeiter, Sponsoren, Kritiker, Mitläufer. Das alles hat ihn überhaupt nicht interessiert. Was ihn interessiert hat, war eine Sache, Jünger. Und deswegen hat er den Befehl gegeben, diesen 12 Jüngern, die er da 3 Jahre ausgebildet hat, macht zu Jünger. Und die schockierende Wahrheit ist, eine neutestamentliche Gemeinde kann nicht ohne Jüngerschaft gebaut werden. Da haben wir einen ganz wesentlichen Grund, warum die heutigen Gemeinden nicht funktionieren. Damit meine ich, dass sie gemessen an dem, was eigentlich Jesus am Kreuz für uns erworben hat, nur minimale Segnungen unter sich haben oder in die Welt bringen können. Im Vergleich zu dem, was eigentlich im Wort geschrieben ist, ist das erbärmlich wenig, was wir haben. Dank sei Gott für das bisschen, was wir haben. Wir wollen nicht negativ sein, aber gemessen an dem, was die Bibel verheißt, sind wir doch alle Bettelknaben. Wir leben von Krümel. Und da ist ein Bankett. Ja? Und das liegt daran, dass wir uns eine Gemeinde ausgedacht haben und gebaut haben und bauen, im Großen und Ganzen jetzt, ohne dieses Element Jüngerschaft. Ja, und denkt an den Anfang. Es muss so gebaut werden, das Haus Gottes, wie Gott es vorgegeben hat. Nicht wie es in die Kultur passt, nicht wie wir uns das vorstellen oder wie wir es irgendwie akzeptabel finden, sondern so wie er das geboten hat. Macht zu Jünger. Deswegen sehen wir dann in Apostelgeschichte 14, braucht er jetzt nicht aufzuschlagen, ja. Sie haben das Evangelium verkündet und Menschen zum Glauben geführt und dann war nicht die Arbeit zu Ende, dann ging es erst los. Sie haben diese Menschen zu Jüngern gemacht. Das heißt, das war ihre Arbeit. Sie haben nicht gesagt, Herr, mach doch jetzt aus diesen Neubekehrten Jünger. Weil sie verstanden haben, dass Jesus gesagt hat, ihr macht Jünger. Wir machen Jünger. Das ist unsere Aufgabe. Und darum brauchen wir ein Verständnis. Was heißt denn das? Und wenn wir das verstanden haben, ja, wie funktioniert denn das? Wie macht man denn Jünger? Mit diesen Fragen müssen wir uns beschäftigen. Und ich sagte ja, die Gemeinde ist in einem Transformationsprozess und sie wird immer mehr wieder aussehen wie die erste Gemeinde. Davon sind wir in vielen Aspekten ganz weit entfernt. Aber der Heilige Geist ist am Werke und er bringt Dinge zurück, wie eben zum Beispiel gesunde Leiterschaft, den Dienst der Apostel. Das muss wiederkommen. Ohne den apostolischen Dienst wird es nichts werden. Glaubt mir das. Und eben Jüngerschaft. Eine Gemeinde ohne Jüngerschaft ist keine neutestamentliche Gemeinde und kann nicht erwarten, Gott zu gefallen und kann auch nicht die Segnungen bekommen, die eben durch Jüngerschaft hervorkommen. Was kommt durch Jüngerschaft hervor? Das Wesen Jesu. Das ist unsere Berufung, zu werden wie Jesus. In sein Wesen umgestaltet zu werden. Das ist unsere Berufung. Wir haben heute einen modernen Trend. Viele Leute fragen sich, ja, was ist meine Berufung? Und dann rennen sie Propheten nach, von denen man sagt, die können im Geist deine Berufung erkennen und die sprechen dann über dich aus, was deine Berufung, was der Plan Gottes ist. Und das ist so beliebt, dass die Leute hunderte von Kilometern fahren, wenn nur so ein Prophet irgendwo auftaucht. Und sie können stundenlang warten, bis sie endlich ihr Wort bekommen. Ich habe das erlebt, bis nachts um zwei stehen die Schlange, um endlich ihr Wort zu bekommen und endlich zu verstehen, warum sie hier sind und für was sie gemacht sind. Das ist Kinderkram. Wir haben ein Buch, darin steht beschrieben, was unsere allgemeine Berufung ist. Und alle haben die gleiche Berufung. Und wenn wir die allgemeine Berufung verstehen und ihr nachjagen, dann ab einem bestimmten Zeitpunkt offenbart Gott, ob mit oder ohne Prophet, unsere spezielle Berufung. Wir alle haben eine spezielle Berufung. Aber du kommst nicht in die spezielle Berufung, ohne deine allgemeine Berufung ergriffen zu haben und ernst genommen zu haben und auf eine sichtbare Art und Weise zu demonstrieren, dass du daran interessiert bist, da hineinzukommen. Und ein Ausdruck eben im Neuen Testament ist, Christus gewinnt in uns Gestalt. Galater 4,19, ich mühe mich ab, um euch, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Ja? Oder die Frucht des Geistes. Ja? Das ist das Wesen Jesu. Das ist das Endergebnis von Leben im Geist, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das sind Merkmale von einem erfolgreichen Leben im Geist. Und es ist Frucht. Das heißt, es braucht Zeit, bis die reift und bis sie hervorkommt. Da ist der Unterschied im Galater 5 zwischen den Werken des Fleisches und der Frucht des Geistes. Das heißt nicht die Frucht des Fleisches. Warum? Weil das muss nicht trainiert werden, das muss nicht geübt werden, das ist spontan da. Ab dem dritten Lebensjahr ist die Rebellion da, pur, und du siehst es, da ist die Erbsünde. Das musst du keinem Kind beibringen, zu rebellieren, zu versuchen, die Eltern zu manipulieren. Keinem Kind musst du das beibringen. Die haben das drauf. Das Problem heutzutage ist, dass Eltern mitspielen. Statt von vornherein zu sagen, du pass auf, diese Nummer zieht bei mir nicht. Wer hat schon solche Szenen erlebt? Das Kind im Supermarkt will Süßigkeiten haben, kriegt es aber nicht. Dann schmeißt es sich auf den Boden und schreit den ganzen Laden zusammen. Und das ist ein Test für die Mutter. Was macht sie jetzt? Ja? Und was viele dann machen, okay, hier ist deine Süßigkeit. Bleib bloß ruhig. Und damit ermutigen sie das Kind und geben dem Kind ein Signal, Manipulation funktioniert. Und das wird noch dreister werden. Lass es 13, 14 werden und du kannst den Tiger nicht mehr bändigen. Ja? Und Eltern sind selber schuld, statt das zu schauen und zu sagen, hey, pass auf, diese Nummer zieht bei mir nicht. Wenn du jetzt nicht aufhörst, gehen wir raus und du kriegst einen hinten drauf. Ja? Was für eine Rabenmutter, wieso? Das ist das arme Kind. Nein, die armen Eltern, die dumm genug sind, auf diesen Trick reinzufallen. Es ist absolut lieblos, einem Kind zu gewähren, die Eltern zu manipulieren. Es ist absolut lieblos, weil das Kind nie lernt, das Leben hat Grenzen. Und lass ihn nachher 16 werden und in die Lehre gehen, der kann sich nicht unterordnen. Der kann sich nichts sagen lassen. Der wird lebensuntüchtig. Ja? Und ist noch nicht mal volljährig schon Bürgergeldempfänger. Also Jüngerschaft, okay. Was ist Jüngerschaft oder wie verstehen wir das? Es ist eine verbindliche, intensive Beziehung 1:1, wo ein reiferer Christ einem jüngeren Christen, einem Neubekehrten oder einem, der schon länger Christ ist, aber jetzt aufwacht und merkt, er war nicht Jünger, ihm jetzt ihn begleitet, ihn trainiert, ihn persönlich unterweist und ihm einen Lebensstil des Reiches oder den Lebensstil des Reiches Gottes beibringt. Weil wir wurden alle aufgezogen vom Geist dieser Welt und wir haben eine Menge Lebensweisheiten und Lebensphilosophien gelernt, die jetzt als Christ alle nicht mehr taugen. Das Reich Gottes funktioniert an wesentlichen Stellen total anders. Und unser Problem ist, seit 500 Jahren, seit dem Beginn der Reformation, wir haben irgendwie gedacht, wenn wir sonntags die richtigen Predigten predigen, irgendwann werden die Leute anfangen, das zu tun. Das kann auch gar nicht ohne Frucht bleiben. Das wird doch irgendwann passieren, dass das umgesetzt wird. Und diese Sicht ist total naiv. Ja? Stell einen jungen Mann, der will Bäcker werden, der hat jetzt also sich beworben für Lehrer. Ja, lass den 3 Jahre in der Backstube stehen und lass den in Ruhe, dann wird er schon ein wunderbarer Bäcker sein. Nein. Den nimmst du an die Hand, dem bringst du Dinge bei. Pass auf, das ist Weizenmehl, fühl mal an. Ach nee, Mehl anfassen, das fühlt sich so komisch auf der Haut an, das möchte ich nicht. Junge, dann kannst du kein Bäcker werden. Geh nach Hause, werd Mechatroniker oder irgendwas, aber nicht Bäcker. Ja? Das fängt ja schon vorher an. Der kriegt ja ein Gespräch, wo ihm erklärt wird, was diese Ausbildung beinhaltet. Da gibt es einen Lehrvertrag, da steht alles drin, was der lernen wird und was von ihm erwartet wird. Zum Beispiel steht da drin, sagen wir mal, 3.30 Uhr bist du in der Backstube, zum Beispiel. Ja? Oder was weiß ich, alles Mögliche. Was er lernen soll und dass er von einem Ausbilder, von einem Gesellen angeleitet wird. Das steht alles drin. Dann darf er unterschreiben, wenn er möchte. Er muss nicht. Aber nachdem er unterschrieben hat, sind die Positionen im Lehrvertrag nicht mehr verhandelbar. Er kann nicht unterschreiben und sagen, ach übrigens, 3.30 Uhr, das ist nicht meine Zeit. Also ehrlich nicht. Ich versuche es mal zu 9 Uhr. Und was wird der Ausbilder sagen? No way, José. Die Bedingungen stellen wir, weil wir wissen, was man lernen muss, um ein Bäckergeselle zu werden. Du bist Lehrling. Du darfst lernen und wir bilden dich aus. So funktioniert, ob du Bankangestellter werden willst, Mechatroniker oder Bäcker oder irgendwas. Ja? Und niemand hat die Idee, lass den doch 3 Jahre in der Werkstatt rumstehen, dann wird das ein Tip-Top-Mechatroniker. Der muss das Werkzeug kennenlernen, der muss die Ölsorten kennenlernen, der muss wissen, wie man einen Motor checkt und auseinandernimmt und wieder zusammenbaut. Der braucht 3 Jahre praktisches Training und am Ende kommt sogar noch eine dicke Prüfung. Und wenn er die besteht, dann ist er Geselle. Und jeder versteht das und jeder unterzieht sich, wenn er eine Lehre machen will, diesen Prozess. Und dann sind wir so naiv und sagen, komm einfach in die Gemeinde, setz dich hin, hör zu und das wird schon. Nein, da wird nichts von. Weil er braucht einen Ansprechpartner, er braucht jemanden, der ihn trainiert, er braucht jemanden, der ihn Fragen stellt, auch unangenehme Fragen, der ihm ganz praktische Anleitung gibt und nicht solche allgemein religiösen Floskeln, die wir so gerne verwenden. Ja, wir müssen uns angewöhnen, eine deutliche, verständliche Sprache zu sprechen. Wenn der Neubekehrter kommt und wir sagen denen, du musst Buße tun, der versteht nichts. Das Wort Buße bringt bei ihm nur die Assoziation Bußgeld. Sonst hat er mit Buße nichts zu tun. Und Bußgeld ist das Gegenteil von Buße. Bußgeld ist eine Bestrafung für was du gemacht hast. Buße ist eine Gesinnungsänderung für ein neues, anderes Verhalten. Das ist nach vorne gerichtet. Strafe ist nach hinten gerichtet. So, der kann mit dem Wort Buße nichts anfangen. Warum benutzen wir solche Worte? Nun, die Schrift benutzt sie, aber dann lass uns doch erklären. Wir können das Wort Buße benutzen, ich benutze das viel. Aber wann immer ich Gelegenheit habe, erkläre ich, was es bedeutet. Wie sieht Buße aus? Was bedeutet das, tu Buße? Ich erkläre das ins Detail. Ja? Und dann kommt zum Beispiel dieser wichtige Punkt eben, wenn der Buße nicht Taten folgen, war es keine Buße. Es gibt zwei Schriftstellen bei Johannes und bei Paulus, wo das klar wird, der Buße würdige Früchte. Die Buße drückt sich aus, nicht mit, ich bereue das. Nein, wenn du es bereust, dann lernst du jetzt das Gegenteil von dem zu tun, was du vorher getan hast. Ohne diese Gesinnungsänderung, okay, das will ich und muss ich jetzt lernen, gibt es keine Buße. Buße ist nicht, Pech gehabt, ich bin erwischt. Schade. Sondern es ist eine komplette Gesinnungsänderung, die im praktischen Leben sich auswirkt. Ja? Oder wir sagen dem Neubekehrten, du musst den Herrn suchen. Was denkt der? Spielt er mit mir Verstecken? Ist er da hinterm Piano? Oder wo ist er jetzt? Und wie soll ich ihn suchen? Der hat null Ahnung, was das bedeutet. Und wir müssen ihm erklären, was heißt das, Gott zu suchen? Wie verbringt man Zeit mit Gott? Viele, viele Gläubige haben deswegen keinen Tiefgang in ihrer Beziehung zum Herrn, weil sie gar nicht wissen, was sie da eine Stunde lang mit einem unsichtbaren Gott anfangen sollen, der am Anfang gar nicht redet, der sich nicht manifestiert, der, wo wir nur theoretisch irgendwie annehmen, der muss ja da sein, aber keine Interaktion und der zeigt sich nicht, der redet nicht. Wie soll man mit einem Gott, den man nicht sieht und fühlt, umgehen? Das muss gelehrt werden. Und die Bibel lehrt das, was das heißt, Gott zu suchen. Das werde ich jetzt nicht in der Tiefe erklären. Ich denke, viele von euch haben das schon erfahren gemacht. Aber ein Neubekehrter hat null Ahnung. Der versteht das nicht. Und deswegen sagen wir Dinge und dann sagen, hast du verstanden, was ich gesagt habe? Ja, okay, dann wiederhol bitte mal. Und dann weißt du, was er verstanden hat. Ja, wir tun so, als wenn der gar nichts weiß. Warum? Weil der gar nichts weiß. Wir fangen wirklich ganz bei Null an. Ja, die grundlegenden Dinge. Wie geht man mit der Bibel um? Ja, wie zieht man Gewinn? Wie kann der Heilige Geist die Druckerschwärze zur Realität in meinem Herzen machen? Das wissen die nicht, das können die auch nicht wissen, weil sie das nie gelehrt bekommen haben. Ja? So, da gibt es wirklich praktische Dinge und das ist, was Jesus gesagt hat, lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe, nicht wissen. Ich weiß nicht, ob du solche Christen kennst, die sind das wandelnde Bibellexikon, die können jeden Bibelquiz problemlos gewinnen, die wissen alles. Aber wenn du ihr Leben anschaust, ist alles chaotisch. Der Charakter stimmt nicht. Und vor allen Dingen, 5 Jahre später stimmt er immer noch nicht. Aber das Bibelwissen hat noch zugenommen. Das ist nicht normal. Das ist nicht geistiges Leben, sondern das wirkt sich aus in dem Lebensstil. Es ist einfach naiv und töricht zu glauben, dass das alles irgendwie von alleine geschieht. Nein, der muss an die Hand genommen werden. Und im praktischen Leben, denk an Lehrling oder in der Schule. Schüler würden nichts lernen, wenn der Lehrer nur Vorträge hält über Mathematik. Die müssen Hausaufgaben machen und zu Hause zeigen, dass sie verstanden haben, was er ihnen erklärt hat. Und weil da noch die Chance ist, dass Papi und Mami mitgewirkt haben. Deswegen gibt es Tests ohne Papi und Mami, live im Unterricht. Wo der Lehrer sehen kann, das hat er verstanden, das hat er nicht verstanden. Ja? Ohne Tests und ohne Hausaufgaben würden Schüler nichts lernen. Glaubt mir das. Deswegen kommt keine Schule ohne das aus. Weil die sagen, die brauchen keine Vorträge, die brauchen Praxis, die müssen üben, üben, üben. Bloß in der Gemeinde, seit 500 Jahren, glauben wir, wenn die sonntags kommen, unsere Predigten hören, dann wird es schon. Und die Realität Ehescheidung, Süchte, Rebellion, Charakterunmöglichkeiten zeigen, es wird eben nichts von alleine. Es wird nichts von alleine. Jüngerschaft ist wie ein Lehrling, der an die Hand genommen wird von einem, der es schon gelernt hat, und man bringt ihm einen Lebensstil bei. Einen ganz praktischen Lebensstil. Den bringen wir ihm bei. Ich werde das gleich noch ein bisschen erklären. Ja, aber das ist erstmal so die Grundidee. Und es braucht 2-3 Jahre, bis er gelernt hat, diesen neuen Lebensstil im Reiche Gottes. Und nach Jüngerschaft kommt Mitarbeiterschaft. Und das ist, was viele nicht verstehen. Viele Gemeinden sind aufgebaut auf Funktion. Na, du kommst in die Gemeinde, ach, was kannst du, du bist so technikinteressiert. Weißt du was, wir suchen gerade einen für die Tontechnik. Der besetzt eine Planstelle. Ja, er soll mitarbeiten. Ja, oder was bist du vom Beruf? Kindergärtner, super, wir suchen gerade im Kinderdienst. Komm, wir geben dir einen Platz im Kinderdienst. Das ist total töricht, so etwas zu tun, nach Fähigkeiten zu gehen. Oder jemand hat irgendwie musikalische Begabung oder hat meinetwegen sogar Musik studiert. Alles klar, du kriegst das Keyboard, du bist jetzt hier Anbetungsleiterin. Es gibt viele Pastoren, die so ihre Gemeinde bauen. Das Problem ist, sie verdrehen das biblische Prinzip. Sie suchen fähige Leute. Aber was ist mit einer, die Musik studiert hat und die sagt, hier eure billigen Chorusse, ich spiele Konzerte, das ist easy, das schüttle ich so aus dem Ärmel. Was wird diese Person, wenn sie dann dran ist mit Anbetungsleitung, was wird die tun? Wird die weiche Knie haben, na Gott, bitte, sei du mit mir, wenn du nicht da bist, das wird eine Katastrophe, ich brauche dich. Die wird keine flehentlichen Gebete beten, die wird nicht in Abhängigkeit sein vom Heiligen Geist, sondern sagt, hey, die paar Lieder, das mache ich aus dem FF, das ist doch gar nichts. Ja? Und nur die Leute, die den Heiligen Geist nicht kennen, werden dann ihre Virtuosität für Salbung halten. Aber es ist null Salbung da. Weil es nicht in Abhängigkeit ist vom Heiligen Geist, weil es nicht mit dem Heiligen Geist ist, weil es nicht in Demut geschieht. Und wenn sie gut spielt und die Leute sind so blind und können das nicht von Salbung unterscheiden und applaudieren noch oder gratulieren ihr, ihr Stolz wird noch größer. Verstehst du? Es geht nicht um Fähigkeiten. Gott sucht nicht fähige Leute. Gott sucht treue Leute. Ein ganz wichtiges Prinzip. 2. Timotheus 2, Vers 2. Kann man sich gut merken. 2, 2, 2. Ja? Paulus ist ein interessanter Vers, wo es eben um Multiplikation geht, um Jüngerschaft. Ja? 4 Generationen in einem Vers. Paulus sagt, was du von mir empfangen hast, Timotheus, also Paulus an Timotheus, das gib treuen Menschen weiter, die fähig sein werden, andere zu lehren. 4 Generationen. Paulus zu Timotheus. Timotheus sucht treue Leute. Diese treuen Leute werden ausgebildet und diese treuen Leute werden fähig sein in der Zukunft, werden fähig sein, andere zu unterweisen. Das ist, wie Gemeinde gebaut wird. Und wenn man das Pastoren erklärt, dann ahnen sie gleich, das ist aber sehr zeitintensiv. Und das scheint irgendwie sehr langsam voranzugehen, mich 3 Jahre in 2-3 Leute zu investieren. Meine Güte, ich muss Gemeinde leiten, ich habe viel zu tun, ich habe Termine, ich habe alles Mögliche, Pastorentreffen und dies und das und jenes. Und da soll ich mich 3 Jahre um 2-3 Personen kümmern? Das kannst du doch nicht von mir verlangen, das kann doch nicht dein Ernst sein. Dafür habe ich keine Zeit. So, okay? Dann wird es weiter so bleiben, du hast Mitarbeitermangel, du hast unverbindliche Leute, die kommen und gehen, wie sie wollen. Keine Treue, keine Hingabe, keine Willigkeit zum Dienst. Du wirst weiter deine Probleme haben und wenn deine Gemeinde wächst, werden die Probleme noch größer werden. Ja? Klar ist das Arbeit und wir haben nur begrenzte Zeit, also müssen wir Prioritäten setzen. Aber unsere erste Priorität ist, wir wollen Menschen suchen, in die wir uns investieren und denen wir beibringen, was wir gelernt haben. Das ist mühsam, das kostet Zeit. Ich weiß das. Aber wenn du dann jemanden hast, der durch Gehorsamschritte aus seinen Lebensproblemen rauskommt, das ist ja das, was passiert. Er geht in die Ordnung Gottes und da ist der Segen. Und er kommt raus aus seinen Lebensproblemen, zum Beispiel chronisch Schulden machen oder Pornografie oder keine Lust zu arbeiten oder solche Dinge. Ja? Das sind die Dinge, wo Jüngerschaft ansetzt. Und wenn Jüngerschaft erfolgreich ist, dann sind diese Dinge erledigt. Und dann hat das Wunder stattgefunden, dass aus einem arbeitsscheuen Drückeberger ein fleißiger, williger Mensch wird, der gerne dient. Und das will jeder Pastor haben. Aber er will nicht investieren und sich darum mühen, dass das Ergebnis dabei rauskommt. Er denkt, das muss doch der Herr machen. Nein, das machen wir. Wir machen Jünger. Wir machen Jünger. Und deswegen ändern wir unsere Prioritäten und wir investieren uns in Menschen. Und wenn wir es richtig gemacht haben, werden diese Jünger, das ist ein Kennzeichen eines Jüngers, ein Jünger wird Jünger machen. Wenn der Jünger nicht Jünger macht, haben wir unseren Job nicht gemacht. Dann haben wir nicht zum Jünger gemacht, sondern, weiß ich nicht, zu irgendwas anderem. Ja, aber wenn alles gut läuft, dann ist dieser Jünger ein Jüngermacher. Und wenn der Jünger macht, wird es wieder Jüngermacher geben. Und so multipliziert sich das. Ja? Und so machen wir aus einer traditionellen, unverbindlichen, harmlosen, fruchtlosen, charismatischen Gemeinde eine neutestamentliche Gemeinde. Ich sage, pass auf, fang an, in der Gemeinde eine Gemeinde zu bauen. Und die Gemeinde, die du baust, die besteht aus Jüngern. Und dann wirst du sehen, im Laufe der Zeit wird sich alles umändern und die Gemeinde wird aus Jüngern bestehen. Es wird Leute geben, denen das zu verbindlich ist, die das nicht möchten, die gehen dann. Die gehen in andere Gemeinden, wo sie ihren unabhängigen, unverbindlichen Lebensstil weiterleben können. Okay, aber die bleiben, haben unsere Werte und die haben verstanden, worum es geht und wir können uns auf die verlassen und wir haben stabile, verlässliche Mitarbeiter. Es geht nicht um einen Mitarbeitermangel zu beheben, es geht darum, dass Menschen zur Ehre Gottes verändert werden in das Wesen Jesu. Aber das Schöne ist, dass diese Menschen dann auch wertvolle Mitarbeiter werden und Säulen in der Gemeinde. Und das ist dann so wunderbar, das zu sehen, wie sich die ganze Atmosphäre verändert und wie Menschen verlässlich sind. Wir wissen doch für Mitarbeiterschaft, das wichtigste Kriterium ist, der muss verlässlich sein. Was nützt dir ein fähiger Mensch, der einen Schlüssel tragen kann? Ja? Und du sagst, okay, ich sehe, du kannst einen Schlüssel tragen. Du bist die Schlüsselperson. Also das heißt, du wirst eine Stunde eher kommen und du schließt auf, damit keiner im Regen stehen bleibt. Der kann Schlüssel tragen, ja. Aber der kann nicht früh aufstehen. Und dann schneit es und stürmt es und die Gemeinde steht vor der Tür, kommt nicht rein, weil die Schlüsselperson im Bett liegt. Was nützt uns seine Fähigkeit, einen Schlüssel zu tragen? Der ist nicht zuverlässig. Wenn ich sage, du bist am Sonntagmorgen um 8 Uhr da oder weiß ich nicht, 8.30 Uhr oder 9 Uhr, dann muss ich zu Hause sitzen und wissen, der ist da. Da brauche ich nicht anzurufen, kommst du aus dem Bett, bist du auch da. Sondern ich habe ihm den Schlüssel anvertraut, weil ich ihn schon über lange Zeit als treu und zuverlässig erlebt habe. Deswegen kriegt er den Schlüssel. Nicht, weil er die Muskelkraft hat, einen Schlüssel zu tragen. Macht das Sinn? Ich weiß, meine Beispiele sind immer ziemlich low-level, aber ich hoffe, die kommen dann an und wir verstehen, was ich meine. Ja? Mitarbeiterschaft macht doch erst Sinn, wenn das ein treuer Mensch ist. Wenn der verlässlich ist, nicht irgendwie jemand, der die Kanzel bedienen will und am Samstagabend ruft er dann an und sagt, du, mir geht's nicht so gut, morgen mit der Predigt, das wird nichts, mach du mal lieber. Mit solchen Leuten können wir nichts anfangen. Wenn der sagt, am Sonntag predige ich, dann predige ich am Sonntag. Und wenn er das nicht einhalten kann, wenn er nicht ein Mensch der Verbindlichkeit ist, der Verlässlichkeit, wenn sein Ja nicht ein Ja ist und sein Nein nicht ein Nein, wir können den nicht gebrauchen. Wir können mit dem keine Gemeinde bauen. Wir können ihn lieb haben, wir können Geduld lernen an ihm, ja. Aber ein Mitarbeiter wird das nicht. Ja. Und das ist, was da eine Gemeinde zum Funktionieren bringt, weil wir auf viele Schultern Lasten legen können, in viele Bereiche. Und wir wissen, das läuft. Das funktioniert von alleine. Und wir müssen nicht hinterher telefonieren und wir müssen nicht bangig zu Hause sitzen. Hoffentlich denkt er an seinen Termin. Und wir müssen allen hinterher telefonieren. Das kann nicht sein. Und übrigens, kein Betrieb funktioniert so. Ich sage nicht, dass die Gemeinde ein Betrieb ist, aber es ist eine Gruppe von Menschen, die gemeinsam sich einem Ziel verschrieben haben und die gemeinsam ein Ziel verfolgen. Und jeder muss seinen Job kennen und muss das auch erfüllen, wofür er sich gemeldet hat und wofür er eingestellt ist. Deswegen ist eine Firma effektiv, weil jeder seinen Platz kennt und seinen Platz ausfüllt. Ja? Und das gilt auch auf Gemeinde. Ja, jeder muss seinen Platz kennen, seinen Platz ausfüllen. Und wir können erst dann Menschen in Mitarbeiterschaft nehmen, wenn sie diese Basics gelernt haben. Treue, Fleiß, Beständigkeit. Nicht mehr von Gefühlen und Stimmungen abhängig zu sein. Wenn ich noch denke an vor 50 Jahren, als ich dann zum Herrn gekommen bin aus den Drogen, nach 2 Jahren hat der Herr schon angefangen, mich zu gebrauchen, eine kleine Gruppe zu lehren im Worte Gottes. Aber was die nicht wussten, es gibt Tage, da war ich so down, so kaputt, so depressiv, so unbrauchbar, dass ich für 3 Tage nicht von meiner Matratze hochkam. Zum Glück hat niemand mich gesehen in dieser Zeit. Nach 3 Tagen stehe ich wieder von den Halbtoten auf und predige Sieg. Du kannst alle Zeit Sieg haben. Wir haben Sieg in Christus alle Zeit. Er führt uns im Triumphdorf einher. Tolle Sachen. Aus der Bibel. Da kommt die Gemeindeschwester zu mir und sagt, du hast ein wunderbares Wort. Ich denke, ja, das hat sie gut erkannt. Ja. Dann sagt sie, aber weißt du, dir fehlt noch eins. Ich denke, was soll mir noch fehlen? Ich habe ein wunderbares Wort. Die Salbung ist da. Ja, was willst du denn? Ja, was fehlt mir denn? Ja, dass du lebst, was du lehrst. Das hat gesessen. Das hat gesessen. Was für eine Liebe. Was für eine Liebe. Was für ein Stich in den Ballon. Pff. Wo wir merken, worum es wirklich geht. Es geht nicht darum, dass wir flotte Sprüche machen können. Es geht darum, dass wir unser Wort halten. Dass wir Menschen der Treue werden. Und dass wir verlässlich sind, dass wir berechenbar sind, dass man mit uns rechnen kann. Um das geht es. Dass wir lernen zu dienen. Ein Jünger wird ein Diener werden. Ein Jünger lernt Fleiß. Fleiß ist so, so, so wichtig. Es ist kein beliebtes Wort heutzutage mehr. Fleiß und Treue sind keine dollen Wörter mehr im deutschen Sprachschatz. Aber in der Gemeinde müssen das ganz wichtige Schlüsselbegriffe werden. Und das ist unser Ziel, Menschen zu treuen Menschen zu machen. Was du von mir empfangen hast, vertraue treuen Menschen an. Also Timotheus, guck nicht nach den Fähigen. Guck nach den Treuen. Und in die investierst du. Die haben vielleicht nicht viele Fähigkeiten, aber sie werden fähig werden. Zukunft. Jetzt treu und in Zukunft fähig. Das ist das Prinzip. Und wir drehen es um und suchen Leute heute fähig und hoffen, dass sie morgen noch treu werden. Das funktioniert nicht. Das ist genau verkehrt rum. Ja? Also 2 Vers 2 ist ein ganz wichtiger Schlüsselvers für Gemeinde. Und eine kluge, weise Leiterschaft, Ältestenschaft, guck, wo sind die Treuen und investierende Menschen. Oder wo sind treulose, aber willige Menschen, die wir zu treuen Menschen machen können, die wir motivieren können, weil sie Gott erkennen in seiner Treue. Und weil sie verstehen, wie wertvoll Treue ist. Gott sieht auf die Treuen im Lande. Und irgendwann begreifen sie, ich lebe ja vor Gott, nicht vor der Gemeinde, nicht vor meinen Ältesten. Ich lebe vor Gott und ich will im Verborgenen, wo es keiner sieht, Treue einüben. Da fängt es an, wo es keiner sieht und wo auch keiner uns dafür lobt, wo keiner irgendwie das honoriert und überhaupt wahrnimmt, aber wo wir glauben, Gott ist da und Gott ist ein Belohner. Und er sieht das. dass ich jeden Morgen aufstehe und ihn suche. Und er sieht das, dass ich mich manchmal durch absolut trockene Gebetszeiten quäle, wo ich das Gefühl habe, kommen meine Gebete überhaupt an? Hört das da irgendeiner da oben? Gibt es überhaupt einen Gott im Himmel? Hast du schon mal so eine Gebetszeit gehabt? Ich habe reichlich davon. Was? 50 Jahre mit dem Herrn und du hast trockene Gebetszeiten? Ja, genau. Genau. Aber dann nach ein paar Tagen, manchmal auch erst nach 2 Wochen oder so, dann geht der Himmel wieder auf und ich erlebe die Gegenwart Gottes. Ich sage, wow, was für ein Gott. Und ich schwelge, oder ich tue das, wie es in der Bibel heißt, sie laben sich an seiner Herrlichkeit. So, da gibt es einige Dinge, die wir beibringen und wo wir sagen, hey, das Erste zuerst. Und das ist dieser Lebensstil. Im Wort, in der Wahrheit, in der Treue, im Kleinen, im Verborgenen, da, wo es keiner sieht. Ich war in einer Gemeinde, kleine Gemeinde, Pfingstgemeinde. Wenn es hochkommt, 70, 80 Leute. Chaos in der Gemeinde. Ohne dass ich lange gesucht habe, in den paar Tagen meines Daseins, kriegte ich mit, dass in den letzten wenigen 1-2 Jahren mindestens 5-6 Ehen gecrasht sind und andere noch auf der Kippe sind. Und ich sage zu den Ältesten, was macht ihr? Wo guckt ihr hin? Wo investiert ihr? Seht ihr das nicht? Wenn da eine Scheidung ist, ihr Lieben, das hat eine Vorgeschichte von Monaten, wahrscheinlich sogar von Jahren. Wieso seht ihr das nicht? Ja, wenn die am Sonntag kommen und heile Welt spielen, wie sollen wir das mitkriegen? Ich sage, indem du sensibel bist im Heiligen Geist und merkst, der Mann macht hier nur eine Show, damit ich sehe, wie nett er ist zu seiner Frau. Und in Wirklichkeit erkenne ich im Geist, er ist ein Rüpel zu Hause. Kann seine Frau nicht ehren, kann sie nicht segnen, kann sie nicht tragen. Der macht hier nur eine Show, um von Menschen gesehen zu werden. Als Älteste kriegen wir geöffnete Augen, wir können Herzen erkennen. Wir können sehen, ob Leute eine Show abziehen oder ob die echt sind. Wir können das sehen. Und wenn wir das nicht sehen können, dann sind wir als Älteste disqualifiziert und wir brauchen dringend Nachhilfe. Und wir müssen lernen, Dinge im Geist zu sehen. Ja. Und wie es sich dann nach Fragen herausstellte, natürlich, es gibt überhaupt keine Ehevorbereitung in der Gemeinde. Wer heiraten will, der heiratet. Und die Ältesten machen alles mit. Lass uns doch mal ein bisschen nachdenken. Wenn du hier irgendwo in der freien Natur, weiß nicht, was habt ihr hier für einen Bach? Was, wo, warte mal, wo sind wir jetzt hier?
Leine.
Leine. Okay. Wenn du an die Leine gehen willst, einen Stock hinhalten willst mit einer Schnur und mit einem Haken und einem Wurm dran, du brauchst eine Genehmigung. Das nennt man Angelschein. Du kannst nicht einfach da hingehen und da Fische rausziehen. Du brauchst einen Angelschein. Und den Angelschein kriegst du, wenn du eine Angelprüfung gemacht hast. Also nur für so einen simplen Vorgang, um ein paar Fische aus der Leine zu ziehen, brauchst du eine Vorbereitung und eine Prüfung. Dasselbe ist, wenn du mit dem Schießgewehr Hasen schießen willst. Du musst eine Jägerprüfung machen. Wenn du mit dem Motorboot fahren willst, wenn du mit dem Auto fahren willst, du brauchst Theorie und Praxis und am Ende ist ein Test. Und den musst du bestehen. Bevor du den nicht bestanden hast, wird es nichts mit Auto fahren. So funktioniert unser Leben. Und das gefährlichste Unternehmen auf diesem Erdkreis, Ehe, starten wir lieben uns. Unsere Liebe ist die Garantie, dass wir auch noch in 50 Jahren uns treu sind und alles wunderbar ist. Hallo, du bist Hollywood verseucht. Und du verstehst nicht, was es braucht, eine Ehefrau nach dem Herzen Gottes zu sein. Was es braucht, ein Ehemann nach dem Herzen zu sein. Wir machen dir keinen Vorwurf. Aber pass auf, bevor wir als Älteste mitmachen bei diesem Abenteuer und uns damit reinstellen und segnen, machen wir Ehevorbereitung. Und ohne Ehevorbereitung wird es nicht getraut. Ja, dann gehen wir in eine andere Gemeinde. Da geht's ohne Ehe. Bitteschön. Aber wir haben als Älteste Verantwortung, Mitverantwortung für diese Ehe. Und deswegen sind wir nicht naiv. Ach, die lieben sich so. Guck mal, wie die sich angucken, wie die mit den Augen klimpern. Oh, das ist so wunderbar und schön. Und das hält für immer. Marmor, Stein und Eisen bricht aber unsere Liebe nicht. Hallo. Es braucht ein Training, es braucht Theorie und es braucht Praxis und es muss eine Ehevorbereitung stattfinden. In vielen Gemeinden kannst du so heiraten. Ja, und das ist dann das Ergebnis. Nach 2, 3 Jahren fallen die aus allen Wolken und stören sich an den Charaktermacken des anderen und können nicht vergeben, können nicht im Geist reagieren, spielen Pong-Pong, Ping-Pong, der Ehepartner ist im Fleisch. Schrei mir nicht so an, ich schreie überhaupt nicht. Doch, du schreist! Und schaukeln sich hoch. Er ist im Fleisch, sie reagiert im Fleisch. Er reagiert auf ihr Fleisch und so schaukelt sich das hoch. Und sie haben nie gelernt, Streit zu schlichten nach biblischer Art und Weise. Sie haben nie gelernt, zu vergeben. Sie haben nie gelernt, erstmal den Schmerz von früher, von Papi und Mami loszuwerden und geheilt zu werden. Sie gehen als kaputte Menschen in die Ehe und machen eine kaputte Ehe. Das pflanzt sich einfach alles fort. Und deswegen sind wir als Leiter verantwortlich. Und da muss ein Training da sein. Und eine Ehevorbereitung ist absolut notwendig. Und das ist wie in diesem Bereich genauso wie Jüngerschaft. Es wird etwas Praktisches eingeübt. Darum geht es. Wenn wir sehen in der Bibel, die neutestamentliche Gemeinde, die hat nicht die Leute mit klugen Vorträgen unterhalten, die hat den Lebensstil geprägt. Ja? Paulus zum Beispiel hier. Ja? 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 3. Die alten Frauen, nicht verleumderisch, nicht Sklaven von vielem Wein, sondern Lehrerinnen des Guten. Ach guck mal, hier Frauen sollen lehren? Warte mal, ist das überhaupt erlaubt? Was steht hier? Lehrerinnen des Guten. Frauen sollen lehren. Schock. Was sollen sie lehren? Damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben. Die jungen Frauen, so begeistert sie sind, wissen nicht, wie sie ihren Mann lieben sollen. Die sind von Hollywood verseucht. Die haben keine Ahnung, was Liebe ist. Und die älteren Frauen sagen, pass auf, Schätzchen, ich bring dir das bei. Nicht Vorträge über Ehe, das geht ganz, ganz praktisch. Komm mal zu mir zum Kaffee und dann trinken die beiden Kaffee und reden mal so richtig über das Leben. Und dann kommt der gestresste Mann von der Arbeit nach Hause und die Frau empfängt ihn mit einem Kuss und ist ermutigend. Und die junge Frau, wow, die haben es aber. Beispiel, Vorbild. Und dann kommt die Theorie dazu. Wie kriegt ihr das hin, nach 30 Jahren noch so einen Respekt voneinander zu haben und euch so lieb zu haben? Was ist euer Geheimnis? Und dann kann man sie lehren. Ja. Ich komme aus der Welt, ich habe keine christliche Prägung. Und als ich mich bekehrt habe, habe ich gedacht, also Ehe, Familie, ich weiß nicht. Das scheint mir nicht sehr attraktiv zu sein. Dann war in dieser Gemeinde das so üblich, dass die Single-Männer mittags eingeladen wurden zu den Familien, dort mitzuessen. Das war genial. Wir brauchten sonntags nie uns ums Essen zu kümmern. Sogar, du wurdest angesprochen, möchtest du zu uns zum Essen kommen? Und dann sagt man, okay, was gibt's denn bei euch? Und dann sagt man bei der anderen, um was gibt's bei euch? Und dann konnte man sogar wählen, das Menü noch auswählen. Das war genial. Und ich war ein paar Mal beim Ältesten zu Besuch, zum Mittag. Und ich sah, wie der seine Frau behandelt. Der hatte schon Teenagerkinder gehabt. Mir gingen die Augen auf. Der hat mir kein Wort über Ehe gepredigt. Aber ich habe gesehen, wie der mit seiner Frau umgeht. Und ich dachte, vielleicht ist Ehe doch was Gutes. Das ist es. Vorbild. Ja, und dann auf die richtigen Fragen kommen dann noch die Theorien hinterher. Aber erstmal, hey, denen kann ich das abnehmen. Ich sehe, dass da etwas ist, was wirklich attraktiv ist und was Schönes. Also die Frauen, die älteren Frauen, sollen die Jüngeren lehren, die Männer zu lieben. Ja, das weiß doch eine Frau, wie sie den Mann liebt. Offensichtlich nicht, sonst wäre das nicht notwendig gewesen. Ja? Und lass uns doch bloß nicht denken, das mussten nur die jungen Frauen lernen gegenüber ihren Männern. Die Männer müssen das genauso lernen, vielleicht noch viel mehr gegenüber den Frauen. So, das ist Training, das ist praktisches Training, wo Leuten beigebracht wird, wie es funktioniert. Das ist so wichtig. Und wir sehen also, der Lebensstil wurde geprägt. Nicht das Bibelwissen abgefragt, der Lebensstil geprägt. Ja? Paulus gibt Anweisungen an die Sklaven, mit welcher Gesinnung sie arbeiten sollen. Und die Begründung ist, damit der Name des Herrn nicht verlästert wird. Was hat denn die Arbeit des Sklaven beim Sklavenherrn zu tun mit Gemeinde und mit der Ehre des Herrn? Alles. Aber wir teilen heute die Welt ein zwischen geistlich, das ist der Sonntag, und wenn wir ganz gut drauf sind, dann haben wir noch eine Gebetsstunde oder eine Bibelstunde, das ist der geistliche Teil, und der Rest ist Alltag. Und es kommt leider nicht mal in den Sinn in den allermeisten Gemeinden, ab und zu mal zu sagen, du Fritzchen, was sagt denn dein Chef eigentlich so über deine Arbeitsleistung, über deine Arbeitsmoral? Ist er zufrieden? Freut er sich über dich? Lobt er dich? Erkennt er das an, wie du arbeitest? Sowas fragt man nicht, weil das ist ja privat. Das hat ja mit Gemeinde nichts zu tun. Das ist unser Problem, dass wir gar nicht verstehen, was Gemeinde ist. Es ist ganzheitlich. Was du alleine nachts vorm Fernseher oder vorm Computer machst, betrifft die Gemeinde. Wie du arbeitest, wie du über deinen Chef redest, wie du dich benimmst, wie du mit Arbeitskollegen umgehst, mit den Nachbarn, das ist Gemeindethema. Das betrifft die Gemeinde. Aber wir teilen zwischen dem geistlichen Teil und dem normalen Alltag. Und die haben miteinander nichts zu tun. Und in der Gemeinde gelten bestimmte Werte und Regeln. Aber dann ist die Veranstaltung zu Ende, wir gehen in die Welt und da gelten ganz andere Regeln, ganz andere Werte. Das kann doch nicht sein. Wenn Gott Gott ist, dann ist er auch da, wenn ich alleine vor dem Computer bin. Dann ist er auch da, wenn ich mich gegenüber dem Chef so oder so verhalte und wie ich arbeite. Und die Bibel sagt, wir sollen unsere Arbeit machen für den Herrn, im Namen des Herrn. Ich sag dir, ich weiß es aus Erfahrung, weil ich nicht gerne Gartenarbeit mache. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich im Namen des Herrn Rasen mähe, diese eine Stunde. Ich brauche eine Stunde, um unseren Rasen zu mähen. Ob ich das im Namen des Herrn mache oder sage, ach, da wird mir wieder eine Stunde geklaut und ich habe jetzt echt keine Lust. Außerdem ist der noch gar nicht so hoch und warum will meine Frau, dass ich schon wieder mähe und ich habe es jetzt echt irgendwie nicht drauf. Und da ist ein Unterschied in der Art und Weise. Oder die Treppensauge ist auch mein Aufgabengebiet, wie ich das tue. Das passt mir jetzt überhaupt nicht. Ich komme gerade aus meiner geistigen Arbeit. Jetzt soll ich hier die Treppe saugen. Das ist doch noch gar nicht wieder dran. War doch erst vor 3 Wochen. Ob ich meckere und undankbar bin oder ob ich das tue als Anbetung, das macht einen Riesenunterschied aus. Einen Riesenunterschied. Und Arbeit ist Anbetung. Da kommt ein Jünger nie drauf. Deswegen müssen wir ihm das beibringen. Kolosser 3,17, Kolosser 3,22, da steht es. Ja? Was wir tun es im Namen des Herrn und wir tun es nicht mit Augendienerei. Was für ein schönes deutsches Wort. Das heißt, um gesehen zu werden. Sondern wir tun es in der Furcht des Herrn, um Gott zu gefallen. Und auf solche Dinge kommt ein junger Christ nicht. Ich weiß doch, wie das bei mir war. Ich komme aus der Welt, habe Jesus erlebt und jetzt Erweckung und evangelisieren und rausgehen und jetzt geht's los. Jetzt kommen wir, die neue Generation. Vorher war alles nur dahin gedümpelt, aber jetzt sind wir da und jetzt kommt es. Und dann kommt da so eine Gemeindeschwester und sagt, ja, du lebst das noch gar nicht. Das ist, was wir brauchen. Es muss Bodenhaftung kriegen. Oder wie sagt der Engländer, where the rubber hits the road, wo der Reifen auf dem Asphalt sich reibt. Da ist der Punkt. Und nicht in der Bibelstunde und schön beten oder prophezeien oder Sprüche machen oder andere belehren von etwas, was wir selber noch nicht verstanden haben. Ja? Und Menschen beeindrucken mit Bibelwissen oder irgend solche Sachen. Und Leute zutexten. es muss praktisch werden. Und diese Praxis fand in der Gemeinde damals statt. Ein Vorbild guter Werke heißt es dann hier in Vers 7, Titus 2, Vers 7, ein Vorbild guter Werke. Die Art, wie wir reden, ist absolut entscheidend und wichtig. So schauen wir uns noch ein bisschen solche Worte an von Jesus, wo er ruft zur Jüngerschaft. Lukas 9, 23. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und in Lukas 14 heißt es dann, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Also die Qualifikation, um in Jüngerschaft zu starten, ist, dass ich mein Kreuz nehme, und zwar täglich. Ich habe kein Funkmikro, wahrscheinlich auch ohne Funk, auch mit Funkmikro würde ich der Versuchung widerstehen, aber manchmal juckt es mich in den Fingern. Ich könnte jetzt eine Pause machen und ich gehe mal mit dem Funkmikro durch die Reihen und jeder darf mal mit eigenen Worten, ohne Bibelworte zu benutzen, erklären, wie es aussieht, dass er sein Kreuz auf sich nimmt jeden Tag. Ich wette, da würden einige ganz schön ins Stammeln kommen und würden gar nicht erklären, was heißt das, mein Kreuz zu nehmen. Wie funktioniert das ganz praktisch? Das soll ich ja jeden Tag tun. Und wenn ich das nicht tue, kann ich gar nicht sein Jünger sein. Und das heißt, wenn wir das nicht erklären können, haben wir es nicht verstanden. Und wenn wir es nicht verstanden haben, dann leben wir es auch nicht. Mit anderen Worten, wir als so die glorreiche, siegreiche, pfingstlich-charismatische Gemeinde, wir sind kurz vorm Anfang. Kurz vorm Start. Da sind wir. Das heißt also, die Lage ist ernst und es wird Zeit, dass wir über die Bücher gehen und dass wir anfangen, wirklich praktisch zu werden. Wenn jemand, Lukas 14, 26, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Ihr Lieben, was bedeutet das denn? Was ist denn das für eine Sprache? So lädt Jesus zur Nachfolge ein. Viele Pastoren würden sich weigern, so eine Sprache zu benutzen, weil sie sagen, da kommt doch keiner. Die sind doch nicht so blöd, auf sowas einzugehen. Das wollen die doch gar nicht. Das müssen wir verpacken. Komm zu Jesus und alles wird gut. Und der Segen wird fließen und alles ist gut. Und deine Probleme lösen sich auf. Jesus hat für dich bezahlt, hat für dich deine Kämpfe gekämpft. Singen wir sogar. Du kämpfst meine Kämpfe. Wo ist denn das in der Bibel? Wir kämpfen den Kampf des Glaubens. Mit den Waffen, die er uns gegeben hat. Jesus hat schon gekämpft. Und zwar am Kreuz und in Gethsemane. Und am Kreuz. Jetzt gibt er uns Waffen und jetzt müssen wir ran und wir kämpfen. Ja, das singt sich schön. Du kämpfst meine Kämpfe. Ist ein beliebtes Lied. Ja? Aber wo ist das im Wort, dass Jesus meine Kämpfe kämpft? Werde stark in dem Herrn. Kämpft den Kampf des Glaubens. Wir lernen zu kämpfen. Und das Wichtige, das Interessante dabei ist, indem wir anfangen zu kämpfen, werden wir stark. Hebräer 11, die Helden des Glaubens. Stark geworden im Kampf. Viele sagen, ja, verstehe das, ich soll kämpfen. Ich würde auch gerne kämpfen, aber ich bin so schwach. Wenn Gott mich stark machen würde, würde ich auch kämpfen. Du willst sehen, was für ein siegreicher Kämpfer ich wäre. Aber ich bin leider schwach. Nein, die Bibel sagt, wir fangen an zu kämpfen und im Kampf werden wir stark. Im Kampf. Wir fangen bei Null an und es steigert sich. Und in seiner Weisheit hat Gott uns eine wunderbare Hilfe gegeben, dass wir lernen zu kämpfen und stark zu werden im Geist. Und das ist die geniale Tatsache, dass bei der Bekehrung, als du ein neuer Mensch in Christus wurdest, das Fleisch nicht abgeschnitten wurde und entsorgt wurde, sondern das bleibt. Und jetzt hast du jeden Tag den Kampf zwischen Fleisch und Geist. Und der wird nie aufhören, solange du hier auf Erden lebst. Niemals. Ich meine, denk mal, du hast bestimmt schon solche Erfahrungen gemacht. Gott hat dich über die Maßen gesegnet. Du erlebst seine Gegenwart. Wow, du kannst vor lauter Herrlichkeit gar nicht einschlafen und denkst, boah, Gott ist so großartig, Gott ist so wunderbar. Ich werde nie wieder zweifeln. Ich werde nie wieder irgendwie entmutigt sein. Alle meine Probleme sind weg. In der Herrlichkeit Gottes geht es mir so gut. Am nächsten Morgen wachst du auf und sagst, bin ich überhaupt Christ? Weil die Gefühle uns überwältigen, von Lähmung, von Lustlosigkeit, von Gleichgültigkeit. Weiß hier jemand, wovon ich spreche?
Ja.
Lähmung, Lustlosigkeit, Gleichgültigkeit, Apathie, Enttäuschung, kein Bock. Das ist das Fleisch. Und das ist jeden Morgen da. Aber du hast die Waffen des Geistes, du kannst das Fleisch kreuzigen, jeden Tag. Und dadurch, durch diese Disziplin, wirst du stark. So es ist Gottes Weisheit und Gottes Güte, dass er das Fleisch gelassen hat. Er hätte eine Erlösung machen können, zack, Fleisch abgeschnitten, auf die Müllhalde, du bist Geist. Und vom ersten Moment eines Christseins an, du lebst nur noch am Geist, mach nur noch alles richtig. Und alles ist easy und einfach und Sieg jeden Tag und alles wunderbar. Hätte Gott ja machen können, hatte aber nicht. Weil du einen Trainingspartner brauchst. Das Überwinden des Fleisches ist, so nenne ich das, die kleine Schule des Leidens. Und wie in der Schule, du machst deine Grundschule, damit qualifizierst du dich für das Gymnasium. Dann machst du dein Abitur, damit qualifizierst du dich für die Universität. Ohne Abitur keine Universität. Ohne Grundschulabschluss kein Gymnasium. So ist es jedenfalls. Habe ich das so gelernt. Und Gott gibt uns diese Gelegenheit zu trainieren und zu überwinden, jeden Tag wieder neu. Und sein Kreuz auf sich zu nehmen, heißt auf gut Deutsch, ich nehme keinerlei Rücksicht auf diese Befindlichkeiten, keine Lust, kein Interesse, gleichgültig, passiv, apathisch, enttäuscht, frustriert, lustlos. Ich nehme auf diese Befindlichkeiten keine Rücksicht und ich tue, was mir geboten ist. Ich tue das, was richtig ist. Und ich brauche nicht Gefühle, die mich motivieren, das Richtige zu tun. Ich brauche Hingabe und Überzeugung an die Wahrheit. Das brauche ich. Und ein Jünger, sagen wir es mal auf gut Deutsch, hat dem Spaßgott den Hintertritt gegeben. Ich diene nicht bei dem Spaßgott, sondern ich diene dem Gott der Bibel. Und jetzt geht es nicht darum, habe ich dazu Lust? Und das ist unser Problem in den Gemeinden. Zu viele Leute machen das, wozu sie Lust haben. Nicht das, was notwendig ist, was richtig ist, wozu sie Lust haben. Ja. Jede Gemeindeleitung, ohne besonders prophetisch zu sein, kann dir sagen, sagen wir mal, einmal im Frühjahr machen wir Gemeindeputz. Ja, wir renovieren, streichen neu, machen alles schön, machen alles neu. Dafür brauchen wir den ganzen Samstag, ihr seid alle herzlich eingeladen. Die wissen, ohne prophetisch zu sein, welche Leute nicht kommen werden. Weil die jedes Jahr nicht kommen. Mit absoluter Präzision. Und warum kommen die nicht? Onkel Willi hat Geburtstag. Und wir haben einen Urlaub geplant und wir haben dies und wir haben das. Der Termin steht Monate vorher fest und auf einmal fällt Ihnen ein, Onkel Willi hat Geburtstag. Man kann auch am Abend zu Onkel Willis Geburtstag gehen und sagen, ich habe mich verpflichtet, beim Gemeindeputz dabei zu sein und deswegen komme ich erst am Abend, wenn wir hier fertig sind. Stattdessen fabrizieren wir Entschuldigungen, weil wir keine Lust haben, weil wir sagen, was, bei so einem schönen Wetter soll ich einen ganzen Samstag opfern, wo ich mich so gefreut habe auf Familienausflug, dies, das, jenes, Auto putzen oder irgendwas. Das bringt mir doch nichts. Was habe ich davon? Das ist die Mentalität, gegen die Älteste ankämpfen und anpredigen. Dass Menschen durchschauen, wie primitiv und wie selbstsüchtig und verantwortungslos diese Haltung ist. Was habe ich denn davon? Ja, du hast was davon, wenn du dein Fleisch überwindest. Du kriegst Lohn im Himmel. Du hast was davon. Das Problem ist, den Lohn siehst du nicht sofort. Im Glauben sammelst du deine Punkte. Die Belohnung kommt später. Deswegen, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Du musst glauben, dass Gott das sieht. Das Glauben, dass Gott deine Entscheidung sieht. Ich habe jetzt wirklich keine Lust. Ich bin jetzt irgendwie so, ehrlich, jetzt noch ein Putzeinsatz. Das ist das Letzte, was ich brauche. Aber ich habe mich festgelegt. Ich will ein treues, verlässliches Gemeindemitglied sein. Herr, ich habe schon vorher schriftlich festgemacht, ich werde da sein. Ich werde nicht kneifen. Du siehst, wie es mir jetzt geht. Im Glauben gehe ich jetzt zur Gemeinde und nehme den Besen oder den Pinsel oder irgendwas. Und ich garantiere dir, am Abend gehst du nach Hause und fliegst, weil du überwunden hast. Aber du gehst hin mit, muss das sein? Ja, es muss sein, weil du dich festgelegt hast. Du lebst aus Festlegung und nicht mehr aus Gefühlen. Das ist der Unterschied zwischen Unreife und Reife. Du hast dich festgelegt, das Richtige zu tun, unabhängig von deinen Befindlichkeiten. Und solche Leute sucht der Herr und die belohnt er. Und die gebraucht er auch dann, um Gemeinde zu bauen. So ein Jünger nimmt sein Kreuz. Und das Kreuz zu nehmen heißt, ich nehme morgens diese Gesinnung ein. Heute werde ich tun, was wahr ist, was richtig ist, was notwendig ist, was geboten ist. Nicht das, wozu mein Fleisch Lust hat. Sowieso. Der Jünger lernt, sich nicht mehr mit dem Fleisch zu identifizieren. Er sagt nicht mehr, ich habe keine Lust, sondern sagt, guck mal, das Fleisch stöhnt. Das Fleisch hat keine Lust, aber ich mache mir Lust und ich werde dem auch Lust machen. Ich mache das Richtige. Ich tue das, was richtig ist in den Augen Gottes. Und keiner hilft dir dabei. Entweder du triffst diese Entscheidung oder du triffst sie nicht. Keiner kommt da, komm, raff dich jetzt auf, mach es jetzt, sondern du ganz alleine. Ja, du entscheidest, ob du morgens länger schläfst oder ob du deine Zeit mit dem Herrn einhältst. Niemand wird das überwachen. Und doch wird es überwacht im Himmel. Und du kriegst Punkte. Und der Herr sagt, wunderbar, der war todmüde, der hatte wirklich keine Lust. Aber er hat sich aus dem Bett gepellt und da sitzt er mit seinem Pott Kaffee und er betet mich an, obwohl alles ihm sagt, lieber noch schlafen. Und Gott sagt, ich bin beeindruckt. Ich weiß, was das kostet. Und er belohnt das. Ein Jünger lernt, in der Gegenwart Gottes zu leben und zu vertrauen. Gott sieht es, wenn ich mich überwinde. Gott sieht es und er honoriert das, wenn ich nicht mehr auf mein Fleisch reagiere und mich vom Fleisch steuern und prägen lasse und zurückhalten lasse. Gott sieht das und es gibt großen Lohn. Und das tun wir nicht einmal, sondern jeden Tag. Das Kreuz auf sich nehmen und sich selbst verleugnen. Jeden Tag. Und so wachsen wir. Und wir trainieren in der kleinen Schule des Glaubens. Und wofür brauchen wir das? Um unseren Abschluss zu machen, damit wir uns dann qualifizieren für die große Schule des Glaubens. Und das ist, Gott gibt uns Aufgaben, Gott gibt uns Projekte. Und wir erleben die Wut des satanischen Widerstandes. Aber weil wir nicht mehr gefühlsgesteuert sind, weil wir durch schlechte Gefühle nicht mehr gebremst werden können, tun wir, was wir tun sollen. Und Gott gebraucht uns in Projekte. Und wir können Dinge tun im Reich Gottes. Und wir können durchgehen durch Erfahrung von Leid und von Schmerz. Apostelgeschichte 14. Haben wir schon einen Teil gelesen. Sie haben Menschen, die Neubekehrten, zu Jünger gemacht. Und was hat das beinhaltet? Vers 22, sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie unbeirrt im Glauben zu bleiben. Und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich eingehen müssen. Aus moderner Sicht haben die einen Riesenfehler gemacht. Sie haben nicht gesagt, komm zu Jesus, alles wird gut, sondern du wirst Probleme haben, die du noch nie vorher gehabt hast. Du wirst Widerstand erleben, du wirst Leiden erleben, was du vorher noch nie gehabt hast. Nur jetzt nicht Leiden wegen deiner Sünde, sondern Leiden um des Namens Jesu willen. Und es wird dich wirklich viel kosten. Und das heißt hier, dass damit haben die Jünger gestärkt. Das ist doch keine Stärkung, das ist totale Entmutigung. Was? Jetzt kommen Schwierigkeiten auf mich zu? Ich muss leiden? Sie nannten das Stärkung, weil sie den reinen Wein eingeschenkt haben. Denk ja nicht, das wird easy, es wird dich alles kosten. Wer nicht allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Lukas 14, weiß ich nicht, 27 oder was ist es? Ja, 27. Wer nicht allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Was bedeutet das? Ist dein Geld? Auch, aber viel, viel mehr. Deine Lebensziele, deine Lebensweisheit, deine Lebensideen, alles, was dich bis jetzt geprägt hat, alles kommt auf den Prüfstand. Und das Allermeiste davon wird sich als Müll erweisen im Lichte des Wortes Gottes und im Licht des Heiligen Geistes. Wir sind jahrzehntelang in einem Lügensystem geprägt worden. Und jetzt sind wir im Reich Gottes. Und jetzt gehen uns die Augen auf, was der Unterschied ist zwischen Welt und Reich Gottes. Und alle unsere Ideen, unsere Ziele, ja, ja, ich will Karriere machen, ich will reich werden. Ja, was sagt die Bibel? Kreuzige den Wunsch, reich werden zu wollen. Verabschiede dich davon. Oder, Herr, ich will dir nachfolgen, aber stell sicher, ich werde nie heiraten müssen. Weil man so schreckliche Erfahrungen gemacht hat. Ja? Oder, Herr, ich will dir nachfolgen, aber bitte, eins muss garantiert sein, ich werde heiraten. Und zwar die richtige, die Traumfrau. Ja? Keine Bedingungen, wir stellen keine Bedingungen. Nachfolge ist, nehmen wir ein anderes Wort für diese Hinwendung zu Jesus. Das macht es viel deutlicher. Kapitulation. Und zwar bedingungslose Kapitulation. Das umschreibt viel besser Buße als dieses Wort Buße, weil die Leute denken am Anfang, aber Kapitulation verstehen sie. Da denken sie sofort, Zweiter Weltkrieg, Hitler hat sich umgebracht. Die Soldaten wissen, der Krieg ist verloren. Endlich kommen sie zur Vernunft, weil sie nicht mehr unter dem Spirit sind. Auf einmal schlägt die Vernunft durch. Was machen sie? Sie gehen in die Lüneburger Heide zu den Alliierten und sagen, wir kommen und wir wollen Friedensverhandlungen machen. Wir möchten den Krieg beenden. Und die Amis und die Engländer haben nicht gesagt, Halleluja, darauf haben wir gewartet. Weißt du, was die gesagt haben? Geht nach Hause. Und wenn ihr bereit seid, bedingungslos zu unseren Bedingungen zu kapitulieren, dann könnt ihr wiederkommen. Weil sie genau wussten, wenn es Friedensverhandlungen gibt, dieses satanische Reich wird weiter bestehen, auch ohne Adolf Hitler. Deswegen muss damit ein Ende gemacht werden. Und das geht nur mit Kapitulation, mit grundsätzlich Bankrott erklären. Wir stellen keine Bedingungen. Kapitulation ist, hier ist ein weißes Blatt Papier, du unterschreibst. Wir werden hinterher uns gute Bedingungen ausdenken und die füllen wir dann noch aus. Aber du hast schon unterschrieben. Das ist bedingungslose Kapitulation. Und ich sage dir, in vielen pfingstlich-charismatischen Gemeinden sitzen Menschen, die noch nie kapituliert haben. In der Bibel, wie fängt Gemeinde an? Apostelgeschichte, das Wort drang durch Herz. Und sie sagten, was sollen wir tun? Die waren am Ende. Die hatten keinen Plan mehr, wie es jetzt weitergeht. Und haben gesagt, bitte ihr Apostel, ihr habt vom Herrn gehört, ihr habt das Evangelium. Lehrt uns jetzt zu leben. Zeigt uns den neuen Lebensstil. Wir haben keine Ahnung. Waren unser Leben lang gläubig, fromme Juden, kennen die Bibel. Und haben keine Ahnung und kennen Gott nicht. Was sollen wir tun? Ihr sagt uns jetzt, was wir tun sollen und wir werden das tun. Das ist diese Kapitulation. Was hat Saulus gesagt auf dem Weg zu Damaskus? Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das ist Bekehrung. Und so fängt es an. Wir wollen schon wieder Pause machen. Und die machen wir jetzt auch. Okay.